Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 9. März. Heute mit folgenden Themen. Das Erdbebenrisiko in der Stadt Bern ist hoch. Was sind die Gründe?
Also in der Stadt Bern kommt auch wieder vieles zusammen. Also wir haben viele verletzliche Gebäude, die erstellt worden sind, bevor es überhaupt Baunormen in der Schweiz gab. Das ist ein Grund, dann hat es einen weichen Untergrund.
Das Erdbebenrisikomodell der ETH klärt auf. Und trotz Klimabedenken sprach sich der Bundesrat im Januar für den Bau von sogenannten Reservekraftwerken aus, die mit fossilen Energien betrieben werden. Nun rechnet eine gestern veröffentlichte Studie vor, die Reservekraftwerke wären gar nicht nötig.
Es gibt hier wirklich schlauere Lösungen, indem wir nämlich grundsätzlich einfach mehr Strom im Winter produzieren bzw. Strom sparen.
Zum Schluss, wie unterscheiden sich unterschiedliche buddhistische Gruppen?
Die Charakteristika der drei Richtungen werden schon spürbar. Also bei Vajrayana dieses üppige, fröhliche, schöne. Und hier dann beim Zen ist dann etwas nüchterner.
Die Buddhismusausstellung im Haus der Religionen gibt Einblicke. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Hunderte Personen nahmen gestern im Rahmen des 8. März an einer queer-feministischen Demonstration teil. Sie trugen unter anderem Transparente, welche den feministischen Kampf im Iran unterstützen. Außerdem forderten sie das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Auch in Basel gingen hunderte Menschen auf die Straße. Ihnen stellte sich jedoch die Polizei in den Weg. Laut SRF News setzte diese gummischrot ein. Über 200 Menschen wurden kontrolliert. 50 Personen seien abgeführt worden. Sirenentest am Bahnhof Bern. Heute Abend werden am Bahnhof Bern erneut sämtliche Brandschutzeinrichtungen getestet, darunter der Feueralarm und das Schließen von Brandschutztüren. Bereits in der Nacht auf heute fanden erste Tests statt. Heute Abend werde der Probealarm ab 20 Uhr 2- bis 3-mal ausgelöst, schreibt die SBB. PassagierInnen würden den Bahnhof jederzeit normal nutzen können. Keine indirekten Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach dem Ständerat hat gestern auch der Nationalrat eine Vorlage abgelehnt, die die Weitergabe von Schweizer Waffen an Drittstaaten ermöglicht hätte. Auch in Sachen Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft erteilte der Nationalrat gestern eine Absage. Er sprach sich gegen verbindliche Absenkpfade aus bei Treibhausgasen. Der Vorschlag, dass die Landwirtschaft bis 2050 ihre Emissionen um 40% senken müsse, ist somit vorerst vom Tisch. Ebenso sprach sich der Nationalrat gegen eine Vorlage aus, die Tierwohlprogramme in der Schweiz ausbauen wollte. Zugestimmt hat der Nationalrat gestern hingegen einer Windkraftoffensive. Bewilligungsverfahren für Windparks sollen für eine bestimmte Zeit verkürzt werden. Einzig die SVP-Fraktion sprach sich gegen das neue Gesetz aus. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Dieser beschäftigte sich gestern unter anderem mit der erleichterten Einbürgerung von AusländerInnen der dritten Generation. Der Ständerat will die Einbürgerungsregeln jedoch nicht anpassen. Eine parlamentarische Initiative sah unter anderem vor, dass die Verwaltung die nötigen Papiere vorlegen muss und dass künftig nicht mehr der Antragsteller oder die Antragstellerin diese bei den verschiedenen Ämtern organisieren muss. Das Anliegen hatte jedoch keine Chance, nur 9 Mitglieder der Kleinen Kammer stimmten dafür, 28 waren dagegen. Ins Ausland. Die Ukraine meldet Raketenbeschuss aus mehreren Städten, darunter Kiew und Odessa. Mehrere Menschen seien ums Leben gekommen. Rund 40% der Bevölkerung Kiews seien derzeit ohne Heizung. Außerdem sei das AKW Saporischschja von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Generatoren würden rund 10 Tage die Kühlung der Brennelemente übernehmen können, schreibt unter anderem die BBC. In Georgien zeigten mehrtägige Proteste Wirkung. Heute verkündete die georgische Regierung, dass sie das sogenannte Agentengesetz zurückziehe. Das Gesetz sah vor, dass sich Medien und Nichtregierungsorganisationen als ausländische Agenten registrieren müssen, sofern mehr als 20% ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland stammen. Laut der deutschen Zeitung Die Zeit existiert in Russland seit über 10 Jahren ein ähnliches Gesetz. Die Regierung in Moskau nutze es seither, um gegen Medien, regierungskritische Organisationen und andere KritikerInnen vorzugehen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und immer wieder Regen bei bis zu 11 Grad. Das Wochenende wird trüb und nass bei Temperaturen von um die 6 Grad am Samstag und bis zu 11 Grad am Sonntag.
Radel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Erdbeben stellen für die Schweiz eine Gefahr dar. Sie gehören neben Pandemien und Strommangellagen zu den größten Risiken der Schweiz. Bisher war wenig darüber bekannt, welche Auswirkungen Erdbeben in der Schweiz auf Personen und Gebäude haben können. Ein neues Erdbeben-Risikomodell der ETH Zürich bringt Licht ins Dunkel. Sarah Heinzmann berichtet.
Statistisch gesehen erlebt jede Person in der Schweiz im Laufe ihres Lebens mindestens ein Erdbeben, das ernste Schäden verursacht. Doch wo ist das Erdbebenrisiko am höchsten?
Das betrifft insbesondere die Städte Basel, Genf, Zürich, Luzern und Bern,
erklärt Michelle Marti. Sie ist Leiterin der Kommunikation und der Forschungsgruppe Risikokommunikation beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich, wo das Erdbebenrisikomodell im Auftrag des Bundes erstellt wurde. Kernaussage des Modells:
Das Erdbebenrisiko ist dort am größten, wo die verschiedenen Aspekte des Risikos zusammenkommen, also wo eine hohe Erdbebengefährdung ist, man viele verletzliche Gebäude hat, viele Personen und Gebäude, die auch betroffen sind, und einen weichen Untergrund. Weiche Untergründe sind nicht so gut, weil sie die Erdbebenwellen verstärken und dadurch auch die Schäden verstärken.
Das Modell unterscheidet zwischen Erdbebengefährdung und Erdbebenrisiko. Die Erdbebengefährdung schätzt ab, wie oft und wie stark die Erde an bestimmten Orten in Zukunft beben könnte, erklärt Michelle Marti.
Und das Erdbebenrisiko, das nimmt die Gefährdung als eine der Komponenten, schaut sich aber auch an, ja, was macht dann dieses Erdbeben? Also welche Auswirkungen hat es auf Gebäude, auf Personen und auch welche Effekte der lokale Untergrund mit sich bringt?
Dass dieses Erdbebenrisiko in der Schweiz vor allem in den Städten hoch sei, habe vielfältige Gründe, erklärt Michelle Marti.
Der Grund ist vor allem, dass es dort eben viele Personen und Gebäude gibt, wobei viele dieser Gebäude besonders verletzlich sind und auf einem weichen Untergrund stehen, der die Erdbebenwellen verstärkt.
Doch wie sieht es dabei für die Stadt Bern aus?
Also in der Stadt Bern kommt auch wieder vieles zusammen. Also wir haben viele verletzliche Gebäude, die erstellt worden sind, bevor es überhaupt Baunormen in der Schweiz gab. Das ist ein Grund. Dann hat es einen weichen Untergrund und es hat vor allem viele Personen und Werte.
Erdbeben kann man weder verhindern noch vorhersagen. Trotzdem gibt es Maßnahmen, die das Erdbebenrisiko minimieren, meint Michelle Marti.
Also die beste Maßnahme, um sich vor den Auswirkungen eines Erdbebens zu schützen, ist eine erdbebengerechte Bauweise. Da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Aber es dauert natürlich auch eine lange Zeit, bis man Gebäude ertüchtigt hat und bis sich der Gebäudebestand erneuert.
Ein Erdbeben stellt für die Schweiz also ein hohes Risiko dar. Heißt das, dass wir auch mit Erdbeben wie das, das sich im türkisch-syrischen Grenzraum vor einem Monat ereignet hat, rechnen müssen?
Ein Erdbeben mit einer Magnitude von 7,8, wie sich das im türkisch-syrischen Grenzgebiet ereignet hat, schließen wir in der Schweiz von der Stärke praktisch aus. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der tektonischen Grundstruktur Erdbeben bis zu einer Magnitude 7 etwa auftreten können, und wir gehen davon aus, dass Erdbeben mit einer Magnitude von etwa 6, die ebenfalls bereits große Schäden anrichten würden, etwa alle 50 bis 150 Jahre in der Schweiz oder in den angrenzenden Regionen auftreten.
Michelle Marti von der ETH Zürich.
Rabe Info.
Später in der Sendung geht es um Religion. Wie es auch ohne geht, singt jetzt Frank Turner mit Glory Hallelujah.
Brothers and sisters, have you heard the news? The storm has lifted and there's nothing to lose. So swap your confirmation for your dancing shoes, because there never was no God. Step out of the darkness and onto the streets. Forget about the farce, let's have a carnival feast. Raise up your lowered head and hear the liberation beat, because there never was no God. And there is no God. So clap your hands together. There is no God. No heaven and no hell. And there is no God. We're all in this together. There is no God. So ring that victory. Until we die, until we restitute the meek. No blaming all our failings on imaginary beasts, because there never was no God. The fighting of a land your distant fathers told you of. No spilling blood for those who never spread a drop of love. No finger pointing justified by phantoms up above, because there never was no God. Say there never was no God. There is no God. So clap your hands together. There is no God. No heaven and no hell. But there is no God. We're all in this together. There is no God. So that victory bell.
Rabe Info.
Ende März ist es einsatzbereit, das erste sogenannte Reservekraftwerk der Schweiz. Es steht in Birr, Kanton Aargau, und soll mit Gas betrieben werden. Um die Schweiz sicher durch energieintensive Winter zu bringen, will der Bund in den kommenden Wochen und Monaten den Bau weiterer Reservekraftwerke bewilligen. Diese neuen Reservekraftwerke sind nicht unumstritten, denn sie alle sollen mit fossilen Energien betrieben werden. Nun veröffentlichte die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW gestern eine Studie, die zeigt, die fossilen Kraftwerke wären gar nicht nötig. Katrin Hiss berichtet.
Im November verkündete der Bundesrat seine Strategie im Falle einer Strommangellage. Neben Verboten, beispielsweise von Weihnachtsbeleuchtung, spielen dabei Reservekraftwerke eine wichtige Rolle. Der Bundesrat will deswegen fossile Kraftwerke mit einer maximalen Leistung von insgesamt 1000 Megawatt beschaffen.
Eine solche Leistung entspricht ziemlich genau der Leistung des größten Atomkraftwerkes in der Schweiz. Ist also eine sehr, sehr hohe Leistung.
Das sagt Jürg Rohrer. Er leitet die Forschungsgruppe Erneuerbare Energien an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW, in Werdenswil. Er erklärt, in welchen Situationen die Reservekraftwerke zum Einsatz kommen würden.
Sei es, weil einfach international oder auf europäischer Ebene zu wenig Strom im Netz ist, oder auf der anderen Seite, weil beispielsweise die Importmöglichkeiten in die Schweiz beschränkt wären, oder dritte Möglichkeit, falls es jetzt zu Ausfällen von großen Kraftwerken, also insbesondere der Atomkraftwerke in der Schweiz, kommen sollte.
Die Idee sei ja doch nicht, dass die Kraftwerke dann hochgefahren werden, wenn der Strommangel bereits Tatsache sei.
Also man muss vielleicht wissen, dass eben der Einsatz dieser Kraftwerke so geplant ist, dass sie dazu führen, dass in den Speicherseen eine höhere Wasserkraftreserve vorhanden ist, um mit den Speicherkraftwerken jederzeit in allfällige Lücken, verursacht durch Ausfälle von Kraftwerken oder was auch immer, einspringen zu können. Also es geht in den meisten Fällen nicht darum, direkt durch die fossilen Kraftwerke den Strom bereitzustellen, sondern mit den fossilen Kraftwerken wird im Vorfeld werden die Speicherseen geschont, sodass dort eine höhere Wasserkraftreserve noch vorhanden ist.
Die Aufgabe der Reservekraftwerke wäre also, die Speicherseen zu schonen, damit diese den ganzen Winter über die Schweiz mit ausreichend Strom versorgen könnten. Kann man also überhaupt noch von Reservekraftwerke reden, wenn diese schon weit im Vorfeld einer Strommangellage zum Einsatz kämen?
Es ist eine gute Frage. Letztendlich sollen diese fossilen Kraftwerke dazu führen, dass die Speicherseen geschont werden, und da sind ein paar Wochen Betrieb notwendig. Aber wenn jetzt natürlich Atomkraftwerke zum Beispiel oder auch andere Kraftwerke ausfallen, ist das in der Regel eben nicht absehbar. Das heißt, die fossilen Kraftwerke, die würden dann zu spät kommen.
Jürg Rohrer und sein Team von der ZHAW analysierten, ob der Einsatz dieser Reservekraftwerke tatsächlich nötig sein wird. Schließlich werden die umstrittenen Kraftwerke mit Gas oder Öl betrieben werden. In einer gestern veröffentlichten Studie kommt er zum Schluss:
Es gibt hier wirklich schlauere Lösungen, indem wir nämlich grundsätzlich einfach mehr Strom im Winter produzieren bzw. Strom sparen und die Besitzer der Speicherseen dazu verpflichten, eine gewisse Reserve zu halten. Dann sind wir auf der sicheren Seite und müssen nicht hoffen, dass wir ein allfälliges Problem frühzeitig erkennen und die fossilen Kraftwerke in Betrieb setzen können.
Die fossilen Kraftwerke wären also obsolet, würde der Bund vermehrt aufs Stromsparen setzen und die budgetierten 1,4 Milliarden Franken in erneuerbare Energien investieren und nicht in den Bau und Betrieb von fossilen Kraftwerken, so die Studie der ZHAW.
Es braucht nicht zwingend fossile Kraftwerke, um mehr Strom im Winter zu erzeugen. Das kann auch Windenergie sein, das kann auch Photovoltaik sein. Spielt absolut keine Rolle, welche Technologie dafür eingesetzt wird.
Ob der Bundesrat nun einen Marschhalt in Sachen Bau von fossilen Reservekraftwerken anordnet, ist noch unklar. Bis anhin habe er laut Jürg Rohrer keine Stellung bezogen zur Studie.
Jürg Rohrer leitet die Forschungsgruppe Erneuerbare Energien an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Auf unserer Webseite rabe.ch/info findet ihr einen Link zur Studie.
Rabe Info.
Theravada, Vajrayana, Mahayana. In der Buddhismus-Ausstellung im Haus der Religionen geben religiöse Gruppen Einblicke in ihre spirituelle Praxis. Vorgestern wurde die Ausstellung eröffnet. Sarah Heinzmann war an der Vernissage mit dabei.
Mehrere Dutzend Menschen tummeln sich im Foyer des buddhistischen Zentrums im Haus der Religionen. Einer von ihnen, Luc Feldmann.
Mein Name ist Luc Feldmann. Ich bin im Vorstand des interbuddhistischen Vereins im Haus der Religionen.
Luc Feldmann hat die Buddhismus-Ausstellung mitorganisiert.
Pantheon Ruda hat, als er gehört hat, wie schlecht es mit unseren Finanzen steht, den Vorschlag gemacht, wir könnten eine Ausstellung machen und da etwas Kuchen und Kaffee verkaufen. Die Idee war da und dann hat er auch noch einen Termin vorgegeben, dieses Datum, und das war relativ sportlich angesetzt. Und dann haben wir die Idee aufgenommen, ich war da zurückhaltend, das geht nicht, das schaffen wir nicht, das ist zu kurz. Und die anderen haben gesagt, wir machen das und dann haben wir das gemacht.
Entstanden ist eine kleine, aber feine Ausstellung, in der Gruppen aus dem Theravada, dem Vajrayana und dem Mahayana-Buddhismus ihre religiöse Praxis darstellen.
Es gibt die alte Schule, wird es zum Teil genannt, die Theravada. Die Theravada-Leute, ist vielleicht noch interessant zu wissen, das sind häufig Leute, die in die Schweiz immigriert sind. Das sind Leute mit buddhistischem Hintergrund aus ihrer Kultur.
Der Teil der Ausstellung, in der der Theravada-Buddhismus gezeigt wird, ist in schlichten Gold- und Gelbtönen gehalten. Ausgestellt werden beispielsweise Manuskripte des Pali-Kanons, der auf Palmblättern niedergeschrieben wurde. Etwas üppiger und farbenfroher dekoriert ist der Altar des tibetischen Vajrayana-Buddhismus. Ausgestellt sind verschiedene Statuen und Tankas. Das sind tibetische Rollbilder. Diese sollen bei der Visualisierung während Meditationen helfen.
Und dann gibt es die dritte Richtung, das Mahayana.
Der Mahayana-Buddhismus umfasst den chinesischen Chan und den japanischen Zen-Buddhismus. Zu sehen sind hier schlichte Kalligrafien und kleinere Figuren.
Also ich glaube, die Charakteristika der drei Richtungen werden schon spürbar. Also bei Vajrayana dieses üppige, fröhliche, schöne, dann das gelbe oder goldene vom Theravada. Und hier dann beim Zen ist es dann etwas nüchterner, einfacher, schlichter.
Die Zusammenarbeit unter diesen drei buddhistischen Gruppierungen sei problemlos abgelaufen, erklärt Luc Feldmann.
Das ist keine Konkurrenz oder ich oder du, das funktioniert gar nicht. Es hat sich so ergeben, dass jede Gruppe eigentlich für sich autonom das beigetragen hat. Und es gab wenig Austausch. Den Austausch hatten wir dann am Schluss beim Einrichten.
Entstanden ist schließlich eine bunte Ausstellung, in der die religiösen Gruppen ihre eigene spirituelle Praxis präsentieren, so Luc Feldmann.
Ich finde es sehr schön, die Leute zeigen ihre Praxis eigentlich.
Die Buddhismusausstellung im Haus der Religionen läuft noch bis zum 18. März. Ein Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung. Infos dazu unter buddhismus-bern.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 9. März. Auf der Webseite rabe.ch gibt es weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Wir besuchen eine Ausstellung in der Nationalbibliothek mit dem Titel «Chalet – Sehnsucht, Kitsch und Baukultur». Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Katrin Hiss. Ein Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, seid ihr dabei gewesen. Habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.